eine gute Tasse Kaffee, ein bisschen über Löwen schwatzen und dann ein altbekanntes Gesicht wieder am Stammtisch treffen. Anja, herzlich willkommen zurück.
Na, hallo.
Lange weg und gleich wiedererkannt.
Ja, fühlt sich surreal an, jetzt wieder da zu sein. Ist noch nicht mal eine Woche.
Ja? Mhm. Es ist, dann kommt der Löwenstammtisch doch ganz recht, oder?
Ja, das könnte man so sagen.
Zurück auf
Alex, Anja.
Zurück am Boden der Tatsachen.
Alex, Anja, was seid ihr für Morgenmenschen? Seid ihr diejenigen, die in der Früh nur einen Kaffee brauchen? Oder seid ihr die, die in der Früh auch gleich richtig reinhauen mit Brot, Müsli, schieß mich tot?
Es muss schon Frühstück sein. Also bei mir ist es Toast. Ohne ist schwierig.
Also ich bin auch Frühstücker, weil ich finde, das ist irgendwie die schönste Mahlzeit des Tages, weil das, du hast es ja selber in der Hand, wenn du die halbe Stunde früher aufstehst, dann ist das entspannt. Ja. Und ich muss sagen, Südafrika-Flair, man geht frühstücken, ist richtig geil.
Da bin ich dabei. Also frühstücken gehen finde ich schon gut. Aber bei mir ist es tatsächlich so, unter der Woche kann ich in der Früh so schnell noch nichts essen. Ich brauche nur einen Kaffee, weil sonst bin ich grummelig. Ohne Kaffee geht nichts. Deswegen auch hier. Also der ist da.
Dann stehst du aber zu spät auf.
Ich kann aber auch nicht so früh aufstehen. Also das ist bei mir so dieses Ding zwischen, ich bin kein Frühaufsteher, aber einen Kaffee brauche ich zum Start des Tages und dann erst so eine Stunde später kann ich überhaupt erstmal was essen. Am Wochenende ist es anders, wo ich entspannter bin, weil da gerne mit Rührei, Speck und allem drum und dran.
Kaffee gibt's mir dann erst in der Arbeit. Also ich bin da genau umgekehrt. Ich brauche erst was zu essen und dann den Kaffee. Umgekehrt ist
also
okay.
Gefühlt denke ich schon ans Essen, wenn ich im Bett noch liege.
Ja. auch nicht schlecht. Aber weil ich gerade gesagt habe, grummelig, wenn ich noch keinen Kaffee hatte. Die Frage, die sie stellt, hatte Manfred Paula am Samstag in Saarbrücken eventuell auch um 14 Uhr noch keinen Kaffee? Über das und vieles mehr sprechen wir jetzt in dieser Frühstücksfolge des Giesinger Bergfests, der Löwenstammtisch. Wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Frühstücksstammtisch mit der Episode Nummer 215. Es ist Dienstag früh, 21. April 2026, 8 Uhr und 7 Minuten. Und ich finde, es ist wirklich die beste Nachricht. Der Stammtisch ist endlich wieder wirklich vereint. Wir sind im Trio da. Anja ist zurück aus Südafrika, wohlbehalten. Viele Löwen hat sie gesehen, die Löwenfahne hat sie hochgehalten, wie sich das gehört. Es ist wirklich schön, dass du wieder da bist, Anja. Ich hoffe, gut erholt, dass du es jetzt mit uns beiden auch wieder aufnehmen kannst.
Sehr gut erholt, ja, ich kann es mit euch aufnehmen, das ist gar kein Problem. Ich weiß, wie gehetzte Safaris gehen, um einen Löwen zu sehen.
Böse Zungen würden behaupten, gehetzt wird diese Saison bis auf das Toto-Pokalfinale eher nicht mehr. Wir können, glaube ich, jetzt schon vorne wegnehmen, dieses 0:0 beim ersten FC Saarbrücken zerpflücken wir jetzt nur ganz kurz peripher, weil ganz ehrlich, echt tangieren tut's uns ja nicht mehr. Fakt ist, Thomas Dähne und Raphael Schifferl waren die beiden, die dafür gesorgt haben, dass man noch einen Punkt aus dem Ludwigspark mitgenommen hat, dass die Saison gut zu Ende bringen, gut verkaufen, den Löwen irgendwie mit Stolz tragen, was ja so ein bisschen gefordert war. Ja, kann man jetzt vielleicht so ein bisschen, hat jetzt eher so lala in Saarbrücken funktioniert. Markus Kauzinski hat klar gesagt, gegen Regensburg haben wir eine starke zweite Hälfte gespielt und gezeigt, dass wir Bock auf Fußball haben. Das habe ich heute nicht gesehen. Und Kevin Volland hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir die Saison gut zu Ende bringen und den Pokal holen. Deswegen müssen wir auch die Stimmung oben halten. So viel oben gehalten wurde in Saarbrücken nicht. Ich glaube, recht viel mehr müssen wir dazu nicht sagen, denn es hat sich so ein bisschen drumherum hat sich etwas ergeben, was man, glaube ich, diskutieren kann. Ich meine, in der vergangenen Woche ist das Thema Clemens Lippmann ja schon aufgeploppt. Und dass er die Löwen höchstwahrscheinlich verlassen wird, dass der Vertrag nicht verlängert wird, das kam schon so ein bisschen auf mehreren Seiten kam das raus. Und Manfred Paula wurde bei Magenta Sport darauf angesprochen. Und ich zitiere jetzt einfach mal seine Aussage. Clemens Lippmann ist ein Spieler, der erst in der U19 zu uns kam und hat da einen guten Weg gemacht. Er hat in den 2,5 Jahren allerdings nie so die Beziehung, diese Affinität zum Verein aufgebaut. Er hat sich mit seinen Beratern jetzt entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir wünschen ihm alles Gute. Und jetzt würde mich interessieren, was eure ersten Gedanken waren, als ihr das gehört, / gelesen habt.
Anja,
du wolltest jetzt auch den Vortritt lassen erst, gell?
Ja.
Ich habe mir gedacht, boah, es geht einfach nicht. Das kann man nicht sagen, so. Es ist irgendwie so, so jemanden irgendwie abzucanceln, so, der hat kein Löwengehen, der ist uns nicht verbunden, deswegen geht er woanders hin oder sonstiges. Ja, finde ich schwierig.
Ich finde das mal den Neologismus schön, die Mischung aus abcanceln und canceln. Abcanceln.
Gecancelt wurde er ja aus dem Kader, das kann man ja schon mal sagen. Er war in Saarbrücken schon mal nicht beim Spieltagskader.
Ja, insgesamt, er mag ja sogar recht haben, Manfred Paller, nur darfst du das halt nicht vor laufender Kamera sagen. Ich finde das irgendwie, ich meine, der war Spieler oder ist immer noch Spieler von 60 München, er hat in dieser Saison wirklich gute Leistungen gebracht und sportlich zumindest hat er sich ja identifiziert mit diesem Verein, was da im Hintergrund passiert ist. Ja, da mag irgendwas vorgefallen sein, da mögen auch die Berater eine Rolle gespielt haben, wenn man draufschaut, bei welcher Agentur der ist. Da ist der Karriereweg natürlich, oder sollte der Karriereweg ein anderer sein. Der ist bei einer sehr namhaften Agentur, CAA Stella. Die vertreten wirklich internationale Topstars. Fermin Lopez, FC Barcelona, Omar Marmoush zum Beispiel. Auch ein gewisser Eduardo Camavinga, der in der letzten Woche für Aufmerksamkeit in der Champions League gesorgt hat, im negativen Sinne. Also ich denke, dass da Clemens Lippmann auch... oder dass die Entscheidung vor allem die Berater getroffen haben für Clemens Lippmann, glaube ich. Und trotzdem darfst du so einen Satz oder so einen Zwischensatz nicht sagen, wie Manfred Paller es getan hat.
Vor allem ist es doch auch schwierig. Also du kannst doch nicht davon ausgehen, egal welche Kaderstärke du hast, ob jetzt 24 Mann, da wird doch nicht 24 Mann sind doch keine Löwenfans, die dafür einspielen. 24 Mann sind keine Augsburg-Fans, die dafür einspielen. 24 Mann sind keine Oberhausen-Fans. Ist ja wurscht, wer. Es ist auch nicht die Aufgabe des Spielers, seit Kindheit dann Vereinsfan zu sein. Es ist die Aufgabe des Spielers, seine Spiele, die er bestreitet, gut zu meistern. Hm. Und um das geht's.
Bin ich komplett bei euch. Es mag ja, also wer sagt denn nur, weil Clemens Lippmann, er kam 2023, im Sommer 2023 vom FC Deisenhofen. Das heißt, er ist relativ spät erst in die Löwenjugend gewechselt. Ist das dann ein Indikator dafür, dass er sich mit 16 nicht identifiziert? Ist es nicht zwangsweise. Wissen wir jetzt, ob er Löwenfan bis da schon gewesen ist und jetzt halt 3 Jahre bei 60 die Ausbildung zu Ende gemacht hat? Also, selbst wenn es so ist, ja, dann okay, aber ich habe ein großes Problem. Es wirkt wie ein beleidigtes Nachtreten, weil man es nicht geschafft hat, mit diesem Spieler zu verlängern. Es wirkt für mich wie eine Rechtfertigung.
Ja.
So von wegen, ja, wir haben ja alles probiert, aber der Spieler wollte nicht. Selbst wenn es so gewesen ist, nach außen wirkt das, wie gesagt, wie beleidigtes Nachtreten. Und damit habe ich so ein bisschen ein Problem. Es scheint, ich bleibe jetzt hier im Konjunktiv, es scheint ein bisschen auch so zu sein, dass man sich dieses Statement oder dass sich Manfred Paula dieses Statement auch so zurechtgelegt hat. Denn er hat das ja am Mikrofon von Magenta Sport vor dem Spiel gesagt. Und da sind nur wenige Minuten vergangen und auf den Social Media Kanälen von 60 München ist dieses Statement auch rausgegangen.
Mhm.
Das passiert ja nicht spontan, sondern dann ist das wirkt für mich, das ist so vorbereitet, wir platzieren das. Und der Wortlaut war fast identisch.
Mhm.
Also war das geplant, dass man in diesem Rahmen das so verkündet. Ich verstehe halt nicht. Man kann ja sagen, es gab Verhandlungen, es gab Gespräche, wir sind nicht aufeinander gekommen. Das ist sehr, sehr schade. Wir wünschen dem Spieler alles Gute. Es sind ja auch noch ein paar Spiele zu gehen, wo du auf ihn vielleicht nochmal zurückgreifen kannst. Der ist halt jetzt öffentlich auch noch angeschlagen. Förderlich ist das nicht. 60 bekommt jetzt eine mittlere fünfstellige Summe in Sachen Ausbildungsvergütung. Aber auch der FC Deisenhofen wird natürlich etwas bekommen. Nach Informationen der AZ gab es ja Gespräche im Winter tatsächlich und die waren die Möglichkeiten, auch da eine Verlängerung herbeizuführen. Und es soll unter anderem daran gescheitert sein, dass es halt eine von der Spielerseite eine Ausstiegsklausel, dass da eine Ausstiegsklausel gewünscht war, wo ich sage, naja, okay, als aufstrebender Spieler, ja gut, dann vielleicht kriegt der Verein ein Jahr mehr, da ist eine Klausel drin, aber du könntest bei meinem Abgang mit einer fixen Summe planen. Jetzt hast du halt wieder den Super-GAU eines ablösefreien Abschieds von einem Spieler, wo du halt dann vielleicht doch mal so 100, 200, 300.000 Euro vielleicht irgendwie mal bekommen hättest. Jetzt stehst du halt mit leeren Händen da. Ich finde das um es mal vorsichtig auszudrücken, unclever. Und ja, also es gibt nach außen einfach kein gutes Bild ab, weil es schlichtweg unnötig ist.
Ja.
Ich verstehe auch die Intention nicht dahinter. Was ist der Zweck? Committe dich mit 60 oder wir treten nach oder also.
Ja, unnötig einfach.
Und dass der vielleicht jetzt auch keinen Bock mehr so richtig hat, wenn er da nochmal in den Kader rein muss, verstehe ich Fei auch, gell? Also wird nicht seine Einstellung sein, aber wenn er sie so hätte, würde ich es komplett verstehen.
Wir reden jetzt hier auch von dem Youngster. Wie alt ist Clemens Lippmann? 19?
Mhm. Ja.
Also auch das ist so eine Geschichte. Man redet hier über junge Erwachsene im öffentlichen Fernsehen. Also ja.
Ich hab immer so ein bisschen die Einstellung bei so jungen Spielern. Klar kann es manchmal der falsche Weg sein, zu früh irgendwo hinzuwechseln oder hochzugehen oder sonstiges. Aber am Ende des Tages solltest du es doch immer clever anstellen und am Ende des Tages solltest du doch immer froh sein, wenn du irgendwann deine Spieler irgendwo höher etablierst. Du kannst doch auch stolz drauf sein, dass die bei dir mitgegangen sind, so 3-4 Jahre. Und dann schaffen die den Sprung. Sorry, mit uns schaffen sie den Sprung in die erste Liga nicht. Es ist einfach
aber ich
so.
Jedenfalls nicht so schnell, als dass ich das garantieren würde.
Aber ich bin schon, ich bin nicht sicher, ob Clemens Lippmann sich dann gefallen tut mit diesem Wechsel oder ob ihm nicht ein Jahr dritte Liga noch gut getan hätte, weil er hat jetzt das erste Jahr regelmäßig gespielt, er hat gute Auftritte gehabt, er hat aber auch nicht so gute Auftritte gehabt und da jetzt gleich zu einem möglichen Bundesliga-Aufsteiger zu wechseln, der Schuss kann nach hinten losgehen und das haben die letzten Jahre und viele Beispiele aus dem Löwenkosmos gezeigt, dass der zu frühe Schritt ein Karrierekiller sein kann. Also da brauchen wir gar nicht Namen aufzählen. Da gibt es genug Beispiele in den letzten 5 bis 10 Jahren von Spielern, die einfach zu früh diesen Schritt gemacht haben und dann 2 Schritte zurückgegangen sind.
Ja, definitiv. Liebe
Grüße zum Beispiel an Dennis Dressel.
Den wir am kommenden Wochenende ja wieder treffen.
Absteigt. Also, ja.
Bin ich auch komplett dabei. Das ist jetzt die andere Seite der Medaille, ob diese Entscheidung, es sieht ja alles nach dem SC Paderborn aus, der momentan eine starke Rolle im Aufstiegskampf der zweiten Liga spielt, ob das jetzt so clever ist, in diesem jungen Alter da schon hinzugehen oder ob er dadurch gleich erstmal in der zweiten Mannschaft geparkt wird oder vielleicht wieder weiterverliehen wird. Das betrifft uns nicht, das betrifft nur Clemens Lippmann. Er hat diese Entscheidung getroffen, das ist jetzt so, aber dass man es nicht schafft, so einen Abschied besser hinzubekommen, also unnötigerweise so einen Wirbel dazu heraufzubeschwören, das geht mir nicht in den Kopf. Da habe ich ehrlicherweise kein Verständnis dafür. Mhm. Wie gesagt, es wirkt so ein bisschen, als wollte sich Manfred Powder rechtfertigen. 60 möchte eine Verjüngungskur machen, möchte Talente langfristig binden, möchte von Transfererlösen profitieren. Damit ist die neue sportliche Führung im Ende September oder beziehungsweise Mitte Oktober angetreten. Mhm. Das ist jetzt ein Rückschlag. Das ist genauso, wie es eben nicht laufen soll. Und deswegen habe ich so das Gefühl, das ist so ein beleidigtes Rechtfertigen. Ist jetzt so. Schade. Nach außen wieder ein Bild, was man so ehrlicherweise nicht haben möchte. Ein zweiter Mann, der jetzt momentan im Gespräch ist oder eigentlich schon die ganze Saison im Gespräch ist, erstens, weil er trifft und zweitens, weil er einfach gefährlich ausschaut mit seiner Maske, Sigurd Haugen. Er ist die Löwenversicherung in dieser Saison. Die Löwenlebensversicherung, 14 Buden hat er schon gemacht. Er hat Vertrag bis 2027, Entschuldigung. Aber wir müssen nicht drüber reden, dass er der wahrscheinlich wertvollste Spieler ist und dass der mit seinen Leistungen Interesse weckt, ist auch klar. Seit dem Wochenende wissen wir, Dynamo Dresden hat seine Fühler nach ihm ausgestreckt und, das weiß die Abendzeitung, es ist ein weiterer Zweitligist, der eben nicht wie Dynamo Dresden noch im Abstiegskampf steckt, sondern sicher nächstes Jahr zweite Liga spielen wird. Auch der spechtet so ein bisschen auf Sigurd Haugen. Und dass der Zweitliga-Format hat, ist klar. Und ich bin gespannt, wie es aussieht, was 60 macht. Denn eigentlich musst du ihn halten. Weißt aber auch, wenn da jemand kommt, der dir, keine Ahnung, 500.000 Euro bietet, das sind Summen, die brauchst du als Löwe. Wie seht ihr auf diese Thematik?
Ich tippe übrigens beim zweiten Interessenten aus der zweiten Liga auf den Karlsruher SC. Ich weiß nicht warum, aber das ist so mein Bauchgefühl.
Würde aber auch passen.
Würde irgendwie passen, ja.
Ja,
ja, es wäre natürlich extrem schade, weil er einfach der, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, der Unterschiedsspieler war in dieser Saison, der einzige eigentlich, der so da auf den Unterschied gemacht hat. Und den zu verlieren wäre bitter, es wäre aber auch irgendwie fast nur logisch, so einen Spieler eine Liga höher abgeben zu müssen. Im besten Fall natürlich gegen eine gute Ablösesumme. Aber ich habe die leise Hoffnung, es ist ja am Ende nicht nur das, was auf dem Platz passiert, was einen an einen Verein oder an eine Stadt bindet. Und Sigurd Haugen, die haben ja mit seiner Frau ja, ich glaube, im Winter nochmal Nachwuchs bekommen, haben ein extrem kleines Kind zu Hause, haben sich, glaube ich, auch gut in München eingelebt, wenn man das bei Instagram so ein bisschen verfolgt. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, dass du sagst, naja, jetzt haben wir hier ein 3-4 Monate altes Kind zu Hause. Ob wir uns da nochmal einen Umzug antun in dieser Phase, lassen wir es lieber und wir wissen, was wir haben an München und an 60 und hängen dieses eine Jahr noch dran. Das wäre jetzt so meine zwischenmenschliche Hoffnung.
Abseits ich kann mir das aber auch gut vorstellen, weil er zeigt ja eigentlich auch immer wieder, dass er eigentlich gerne bei 60 ist und wahrscheinlich auch bleiben würde. Ich weiß jetzt nicht, dieses eine Jahr mit der Familie in der dritten Liga gibt ihm vielleicht mehr als jetzt das Jahr in der zweiten Liga. Mhm. Das kann er dann immer noch machen. Und ich glaube schon, dass der einer ist, der eigentlich relativ logisch oder schlau auch handelt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er bleibt. Auf der anderen Seite hast du ja auch ein fettes Problem, wenn er geht.
Sigurd Haugen mittlerweile 28 Jahre alt. Ende Juli wird er 29. Er hat ja nach dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg schon, ein persönliches Commitment zu 60 abgegeben, dass er gerne bleiben möchte, dass er hier etwas Großes erreichen möchte. Das öffentlich so zu tun, machst du ja nicht, wenn du nicht wirklich daran glaubst. Nur wir kennen halt auch die Mechanismen des Marktes. Mhm. Und der Spieler ist, so doof es klingt, eine Ware. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Er ist ein Spekulationsobjekt. Und 60 muss sich halt, mit einer Gehaltsaufbesserung wird es wahrscheinlich tendenziell eher nichts werden, weil man darf davon ausgehen, dass Sigurd Haugen einer der Topverdiener im Kader von 60 München ist. Die Frage ist halt, wie viel könnte er in der zweiten Liga verdienen? Also wie sehr hat sich 60 gestreckt für ihn, um ihn zu bekommen? Mhm. Wie weit würde ein potenzieller neuer Arbeitgeber aus der zweiten Liga nach oben gehen können? Ist die Differenz wirklich so groß? Dann kommt das Thema mit der Ablösesumme drauf. Und 60 muss halt gegenrechnen. Schießt der uns nächstes Jahr in die zweite Liga und wir verlängern dann mit ihm, weil er dann mit uns zweite Liga spielt? Oder brauchen wir jetzt das Geld, um einen Kader zu basteln, mit dem wir nächstes Jahr wieder angreifen können?
Es gibt auch andere Gegenrechnungen. Ich habe mir das so ein bisschen mal erklären lassen in Südafrika.
Von wem denn?
Ja, ich habe nur eine Person getroffen, deswegen wird es die gewesen sein. Man sollte vielleicht auch mal durchrechnen, woran wir immer nicht denken, ist so eine, also wir sagen immer, so ein Fußballer, der verdient ja relativ gut, für den ist alles kein Problem, aber so eine Lebenshaltung in München für eine vierköpfige Familie musst du halt auch in dein Gehalt mit einrechnen. Und in Dresden oder Karlsruhe oder sonstiges kommt es dich vielleicht ein bisschen billiger.
Aber es ist natürlich bei den Summen tatsächlich ausschlaggebend, ob du 300 Euro Miete mehr zahlst.
Ja, das wahrscheinlich nicht, aber ich weiß ja nicht, was 60 zahlt, deswegen ist ein Faktor.
Also ich glaube mal schon, dass die Lebenshaltungskosten außerhalb von München günstiger sind. Na, also ob das jetzt Dresden, keine Ahnung, Rostock, wo er gespielt hat, Hamburg klammern wir jetzt mal aus, das ist auch ein tolles Pflaster.
Weißt du, was ich meine? Willst du eine Wohnung, willst du ein Haus? Du weißt ja nicht, was will die Person, wohin will sie? Also
natürlich, der Ort, wo du spielst, das ist natürlich auch so ein Faktor. Man hört ja auch aus ganz vielen, die zum Beispiel beim VfL Wolfsburg spielen, nichts gegen die Stadt Wolfsburg, aber die ist jetzt vielleicht nicht die attraktivste, aber das Umland, da gibt es schon extrem schöne Ecken. Du musst ja nicht genau in der Stadt leben. Und auch da werden die Lebenshaltungskosten dann ein bisschen anders sein als bayerisch, beispielsweise hier in München. Also immer das Argument, im Gesamtpaket rechnest du das schon ein.
Bei einer hässlichen Stadt ist immer das Umland das Argument.
Das Umland,
Gelsenkirchen, hässliche Stadt, aber das Umland, so schön.
Ja. Okay, Ruhrgebiet ist dann vielleicht nochmal eine bisschen andere Geschichte. Da ist das ein sehr weit gefächertes Umland. Also. Ja. Das gehört dann schon auch dazu. Nein, aber Anja, ich bin grundsätzlich bei dir. Das gehört, glaube ich, schon zu dieser Gesamtgemengenlage dazu. Und das ist durchaus etwas, was man wirklich immer mal wieder auch hört. Und nicht nur im Fußball, sondern grundsätzlich bei Sportlern, die halt eine gewisse Fluktuation des Wohnortes haben.
Nichtsdestotrotz, der muss eigentlich bleiben. Es hilft ja nichts.
Ich finde ihn als Typ gut. Ich finde ihn von der Leistung gut. Also das ist so einer... Jetzt übertreibe ich mal, diese Wikinger-Mentalität, so wie er auch auftritt, irgendwie dem steht das Löwentrikot saumäßig gut. Das ist ein wunderbares
Puzzleteil. Ja, mit dem kannst du dich auch identifizieren. Das merkst du ja auch im Stadion. Also er ist ein absoluter Publikumsliebling geworden auf kurze Zeit. Und da sollte sich schon auch überlegen, was er daran hat an 60 und auch am Umfeld. Also er wird geschätzt und das muss er sich woanders erst erarbeiten.
Absolut. Und ich glaube, ich schätze Sigi Haugen auch genauso ein, dass der auch ganz viel übers Gefühl kommt. Und ich glaube, dass das schon insgesamt passt. Und ich muss auch zugeben, ich bin auch selber ein bisschen überrascht, wie Sigi Haugen bei 60 angekommen ist, dass er eben diesen wirklich hohen Stellenwert hat. Jetzt klammern wir mal das Sportliche ein, das Potenzial wussten wir. Aber vom Habitus, dass er es schafft, sich auch mit seiner Art ein gutes Standing zu erarbeiten bei 60, habe ich so nicht gesehen, hätte ich bei mir ehrlicherweise auch nicht gedacht. Ich halte ihn persönlich auch für ein Aushängeschild. Also von dem her, das wäre sehr, sehr schade, wenn das am Saisonende zu Ende geht. Und wenn, dann wird es ein paar Euro 50 geben. Gernot Mang hat sich in der vergangenen Woche auch bei der AZ nochmal geäußert, auch mit Blick voraus. Es gab mehrere Gespräche in der vergangenen Woche an der Grünwalder Straße mit Blick auf die 60 Zukunft. Und er hat gesagt, wir wollen eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die für die Löwen kämpft, alles gibt und niemals aufgibt. Konkret soll der neue Kader einen Mix aus Talenten aus der eigenen Jugendabteilung und erfahrenen Profis, die das Niveau haben, in der zweiten Liga zu bestehen, darstellen. Entscheidend ist für uns, dass jeder Spieler Einsatzbereitschaft, Löwenmentalität und Qualität mitbringt, betont er, und es werde keine Alibi-Spieler mehr geben. Das impliziert, es gibt in diesem Kader Alibi-Spieler.
Ja, aber auch das, also wieso so eine Aussage? Ich glaube, dass man jetzt der Mannschaft über weite Teile der Saison nicht absprechen kann, dass sie sich reinkaut hat und dass sie alles auf den Platz gelassen hat. Und das ist ja für mich ein Alibi-Spieler, der sich hinter irgendwas versteckt und der halt nicht die 100% auf den Platz gibt. Und abgesehen von der fußballerischen Limitiertheit dieser Mannschaft, kann man ihr den Kampf und den Einsatz überhaupt nicht absprechen. Und deswegen ist das Wort Alibi-Spieler für mich auch absolut daneben.
Ja, voll.
Ich verstehe es jetzt auch nicht, was man am Saisonende damit bezweckt. Also man kann ja sagen, wir schauen nochmal genauer auf das Spielerprofil, was wir benötigen. Anscheinend war die Ausgewogenheit in diesem Jahr nicht so optimal. Ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Es fehlen gewisse Spielertypen. Aber mit dem Ausdruck Alibi-Spieler tue ich mir tatsächlich auch schon ein bisschen schwer.
Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich abgesprochen und haben sich gedacht, wir müssen jetzt irgendwelche Akzente oder nochmal irgendwas setzen, damit die Spieler nochmal hungriger werden die letzten Spieltage und wir nochmal sehen, wer haut sich nochmal richtig rein oder so. Aber das ist ja trotzdem kein guter Weg.
Ja, vielleicht willst du also wirklich Spieler loswerden und die mit solchen Aussagen halt rausekeln.
Oder, ja.
Einfach ein paar von der Gehaltsliste bekommen, die sagen, ja, ganz ehrlich, in dem Umfeld habe ich keinen Bock mehr, wenn ich als Alibi-Spieler indirekt bezeichnet werde.
Ja, keine aber Ahnung, wenn du, nicht, aber wenn du ein Alibi-Spieler bist, ist es dir doch gleichzeitig auch wurscht, oder?
Stimmt.
Dann nehme ich ja die Kohle und es dann ist mir wurscht. Dann will ich ja mein Tag, Leben ja, auf der Bank oder gar nicht im Kader. Ja. Ist ja noch besser.
Auch richtig. Aber ja, also dass es Veränderungen an diesem Kader geben wird und geben muss, da glaube ich, das ist vollkommen klar, alleine schon. Aber du hast auch mit vielen auslaufenden Verträgen jetzt die Möglichkeit, eben signifikante Änderungen vorzunehmen. Wie die aussehen werden, werden wir sehen. Es gab einen kleinen Turnaround tatsächlich, nämlich bei Tunay Dennis. Der hat jetzt einen neuen Vertrag tatsächlich bekommen. Das sah lange Zeit eigentlich nicht so aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass man doch noch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist. Das ist nach Thomas Dähne ein weiterer. Ich finde, Thomas Dähne ist nochmal der wichtigere, weil bei Tunay Dennis muss man gucken, wie kommt er denn zurück von seinem Kreuzbandriss. Aber das ist auch, sind wir wieder beim Thema Identifikationsfigur, einer, der 60 gut tut, der aber auch mit seinem Spielstil und seinem Auftreten grundsätzlich 60 gut tut. Also das finde ich eine sehr, sehr positive Nachricht, dass man da nochmal auf einen Nenner gekommen ist.
Ja, das kreative Element hat extrem gefehlt von Tunay Dennis.
Und das ist im Gegenzug auch positiv 60 anzurechnen. Dann zu sagen, wir sind mit einem Spieler übereingekommen, der eigentlich aus einer Verletzung kommt, einen Kreuzbandriss hatte. Da schauen wir jetzt erstmal, wie er zurückkommt und alles. Das spricht ja auch für den Verein, dass du den dann nicht einfach weiterhaust. So, dass du es mit dem geschafft hast, auf einen Nenner zu kommen. In dem allen Pipapo, was wir jetzt nicht so gut fanden, ist das eine positive
Absolut.
Wendung.
Und Tunay Dennis ist 32. Also der so ewig lang spielt der nicht mehr. Das heißt, wenn er nochmal einen Wechsel hätte forcieren wollen, vielleicht auch ohne diese Verletzung, die natürlich jetzt ein Hemmschuh ist, aber das wäre wahrscheinlich der letzte Wechsel gewesen, höchstwahrscheinlich. So, wie lange der Vertrag läuft, aber ich sage mal, wenn der normal zurückkommt, zwei gute Jahre bei 60, kann der auf jeden Fall noch spielen. Also da bin ich der festen Überzeugung. Ich schaue bei uns auf die Uhr. Ich glaube, der Alex muss sich ein Tick früher verabschieden. Anja, wir machen es dann einfach so. Wir luren gemeinsam zum SSV Ulm gleich rüber. Sagen an den Alex ein herzliches Dankeschön für diese kleine Frühstückssession.
Ja,
und bald. Ja, wir lesen und hören uns, ne?
Richtig. Bis bald.
Bis dann.
Servus Alex.
Ich habe gerade auf Instagram nochmal nachgeschaut, weil wir bei gesagt haben, bei Sigi Haugen ist es ja quasi so, er hat ein kleines Kind mit Umzug und Co.
Warte mal ganz kurz, du kriegst was.
Ich krieg was.
Gudas Gossip.
Ist kein Gossip, ist einfach nur...
Hallo, es ist dein Jingle.
Hallo, ja, das stimmt.
Willkommen zurück.
Ich habe kurz nachgeschaut, weil der hat ja auch ein kleines Kind. Zwei Kinder, das eine ist ein bisschen größer, vielleicht, die fühlen sich wahrscheinlich auch in der Stadt wohl. Dann ist auch ein logischer Schritt nochmal zu sagen, ich gehe nach einer Verletzung vielleicht nirgendwo Neues mehr hin, sondern mache es hier jetzt 2 Jahre zu Ende und baue das auf und lasse auch meinen Kindern hier mal die Ruhe und ich bin hier angekommen. Also es ist ein gutes Gesamtpaket in der Regel.
Bei Tuna Dennis habe ich aber auch dieses Gefühl, dass der sich hier, dass München hier eine Stadt ist, die zu ihm und seiner Familie sehr, sehr gut passt. Und er hat nie den anderen Eindruck gemacht. Er ist ja doch Social Media mäßig doch auch relativ aktiv. Und da kann man ja schon so ein bisschen ein paar Einblicke bekommen. Und auch, er war ja auch bei Magenta Sport gerne mal als Gast jetzt mit dabei oder hat sich rund um die Spiele auch gezeigt. Und ich erkenne bei ihm schon, dann sind wir wieder beim Thema Identifikation. Also dieses Commitment zu 60 ist bei ihm auf jeden Fall da und auch zur Stadt, wie ich finde. Und deswegen auf ganz vielen Ebenen eine gute Sache, dass man sich da nochmal geeinigt hat, dass es einen kleinen Turnaround gegeben hat. Rein aus Perspektive des Vereins hätte man es verstanden, wenn man gesagt hat, das ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, wie der zurückkommt. Wir müssen den Kader verändern. Wir müssen vielleicht auch sparen. Ich würde mal davon ausgehen, dass Tuna Dennis auch zu den besser verdienenden, nicht Topverdienenden, aber zu den besser verdienenden Spieler im Kader zählt. Dass man dann sagt, ja, das tut jetzt saumäßig weh, aber wir müssen wirtschaftlich denken und wir müssen Risiken minimieren. Da hätten viele gemeckert oder wir haben ja an diesem Stammtisch zu dieser Thematik, als es geheißen hat, er wird wahrscheinlich nicht bleiben, haben wir ja auch gemeckert, aber man hätte es grundsätzlich rein aus der wirtschaftlichen und aus der Risikosicht verstehen können mit ganz viel Schmerzen. Jetzt streckt man sich, Vertrauensvorschuss, eventuell ist dieser verlängerte Vertrag ja auch ein bisschen leistungsbezogener, ne? Über Vertragsinhalte wird ja nicht gesprochen, korrekterweise. Aber dass man eine Basis gefunden hat, ich glaube, dabei können wir es belassen. Eine gute Nachricht und ein Kreativkopf. Ein unkonventioneller Kicker im Mittelfeld, ein Spielgestalter. Das ist das, was 60 wirklich jetzt über die letzten Monate brutal gefehlt hat, was auch einer der Faktoren ist, dass es zum großen Wurf in diesem Jahr nicht gereicht hat. Anja, lass uns mal rüberblicken auf das kommende Wochenende. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist er denn da? Da ist er.
Rüberglurt.
Denn am kommenden Wochenende gastiert der SSV Ulm 1846 an der Grünwalder Straße am 35. Spieltag. Und das ist vor allem für zwei Spieler etwas ganz Besonderes. Beim SSV Ulm spielt Dennis Dressel, lange Zeit bei 60 gewesen, dort mittlerweile Kapitän. Und auf Seiten von 60 München ist das natürlich Philipp Meyer. Und wenn es ganz böse läuft, kann Philipp Meyer seinen Ex-Verein in die Regionalliga befördern. Noch nicht rechnerisch. Oder zumindest, ich glaube, nicht ganz rechnerisch, aber de facto. Der SSV Ulm hängt nämlich auf Rang 17 fest mit 32 Punkten, 44 zu 69 Tore, hat bei jetzt noch 4 ausstehenden Spielen 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Da liegt der erste FC Saarbrücken. Die Ulmer strecken sich gerade so ein bisschen, haben die letzten 2 Heimspiele gewonnen, haben im direkten, ja, Kellerduell mit dem TSV Havelse die Oberhand behalten, haben sich gestreckt, haben gewonnen, haben also so wirklich so nach diesem letzten Strohhalm gegriffen. Das heißt aber auch, die kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen, mit dem Mut der Verzweiflung nach Giesing. Und Anja, wie hast du es mal so schön gesagt? Wenn es jemandem schlecht geht, kommt der Löwe und hilft.
Dann kommen wir und strecken die Hand aus.
Ja. Und ich das muss sagen,
Ulm ist eine Mannschaft, die ich gerne in der Liga habe. Ich mag die Ulmer.
Ja, deswegen bin ich dabei. Aber die könnten halt wirklich diesen krassen Aufzug fahren. Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite und wieder zurück. Das hat es in einer ähnlichen Form ja in Ulm schon mal gegeben. Ich fände es mega schade, Ulm ein Standort, wie du sagst, den ich in der dritten Liga durchaus gerne weitersehen würde, aber es deutet alles darauf hin, dass sich das ändern wird.
Aber und es gibt sie, 60 diese kann Fahrstuhlmannschaften. Ja, bitte? Es gibt sie halt, diese Fahrstuhlmannschaften.
Ja.
Das ist halt eine Extreme.
Also recht viel extremer geht es ja fast nicht. Also das gab es vor 25 Jahren ja schon mal. Nur da ging es sogar hoch in die Bundesliga. Also, schwierig.
Schauen wir mal, was wird? Unsere Tendenz sagt ein Unentschieden.
Das wäre also so ein richtig ekelhaftes Unentschieden. Das ist, ja. Das ist richtig.
Wo du danach zum Giesinger gehst und dir 4 Bier reinknüppelst.
Ja, wo dann genau das aber auch das Schönste an diesem Tag ist, weil du ärgerst dich nicht wegen der Niederlage. Dann sind wir wieder beim Thema, was der Hannes Ringelstädter mal gesagt hat. Du, da verliere ich lieber, bevor ich da auch am Unentschieden spiele.
Ja.
Weil dann kannst du dich wenigstens richtig aufregen. Also gehört alles so ein ganz kleines bisschen zu dieser Wahrheit dazu. Der SSV Ulm hat im Winter nochmal ordentlich hat 5 Spieler nochmal dazugeholt, um sich nochmal zu strecken. Aber, und damit das betonen wir nochmal, es deutet wirklich alles darauf hin, dass es straight abwärts geht. Und wenn wir uns mal die Tabelle der dritten Liga angucken, im Normalfall ist unten wirklich der Chaos bissen. Schweinfurt von 05 ist schon abgestiegen. Aue de facto, der TSV Havelse ehrlicherweise auch. Und eben der SSV Ulm. Also da könnte 60 der so gut wie Sargnagel werden an diesem Wochenende. Und wenn wir mal drauf gucken, welche Spiele am kommenden Wochenende noch stattfinden. Eröffnet wird der 35. Spieltag am Freitag mit dem Duell Aachen gegen Duisburg. Sehr spannend, ein West-Duell. Dann haben wir am Samstag Aue gegen Wiesbaden, Osnabrück gegen Verl. Das ist ein Derby plus Spitzenspiel. Dann haben wir Rostock gegen Regensburg, Hoffenheim 2 gegen Ingolstadt sowie 60 gegen Ulm. Um 16.30 Uhr dann das Duell Mannheim gegen Schweinfurt. Und am Sonntag komplettieren dann folgende Partien den Spieltag: Viktoria Köln gegen Cottbus, Essen gegen Saarbrücken und Havelse gegen Stuttgart 2. Ich glaube, wir können einen kleinen Blick mal in Richtung Regionalliga werfen, liebe Anja, wie es denn da momentan aussieht. Denn zur Erinnerung, 4 Aufsteiger aus 5 Regionalligen, das soll sich ja zeitnah ändern. Meister müssen aufsteigen, das ist auch ein guter Ansatz, beziehungsweise das muss auch so sein, das soll so kommen. Wie das kommen wird, ist noch unklar. Dazu vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit noch 1-2 Gedanken mehr. In dieser Saison sind die Aufstiegsplayoffs zwischen den Teams aus Nordost und Bayern. Nordost, gucken wir mal, wer ist denn in der, wie sieht's denn da momentan aus in der Tabelle? Wir haben den Tabellenführer, 1. FC Lok Leipzig, die liegen 2 Punkte vor dem FC Carl Zeiss Jena und dahinter dann der Hallische FC und Rot-Weiß Erfurt mit weiteren 5 Punkten Abstand. Also momentan sieht alles nach Lok Leipzig oder Jena aus mit Lok Leipzig in der Pole Position. In der Regionalliga Bayern ist die Sache ein kleines bisschen Tick komplizierter, sagen wir mal, denn der Tabellenführer ist die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg. Die wollen aber nicht aufsteigen. Auf Rang 2 momentan die Würzburger Kickers mit einem Punkt weniger, aber auch einem Spiel mehr. Und ein weiterer Punkt dahinter mit der gleichen Anzahl an Spielen wie Würzburg, die Spielvereinigung Unterhaching. Es entscheidet sich also in der Hinsicht zwischen Würzburg und Haching. Und das Interessante für 60 ist ja, sollte Würzburg hinter Nürnberg 2 Meister werden oder Würzburg Meister werden und in die Aufstiegsplayoffs einziehen, dann hätte 60 das Ticket für den DFB-Pokal ja sicher. Weil der Sieger des Toto-Pokals, der Sieger des Duells Würzburg gegen 60, zieht den DFB-Pokal ein. Wenn aber einer der Favoriten quasi schon über die Liga qualifiziert ist, ist der zweite Finalist durch. Also so gesehen ist das hier der Rettungsanker für 60 München und momentan sähe es nach den Aufstiegsplayoffs aus. Lok Leipzig gegen Würzburg.
Ist aber nah zusammen, Haching und Würzburg.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es läuft, aber ich bin heute eh bei Haching im Stadion. Muss ich mich outen, weil der Tabellenletzte spielt in Unterhaching und da ist mein Großcousin der Trainer. Und deswegen gehen wir da hin.
Ja. Viel Spaß im Sportpark, vielleicht demnächst mal auch wieder Drittliga-Fußball dort. Blicken wir mal in die Regionalliga Nord, da ist die Geschichte relativ eindeutig. Da ist nämlich der SV Meppen Tabellenführer, hat zwar einen Spieler mehr als die Verfolger vom SV Trochtersen-Assel, haben aber 10 Punkte Vorsprung. Also ich glaube, wir dürfen da oben darf man den Sekt langsam kalt stellen und wir dürfen uns darauf einstellen, dass der SV Meppen in die dritte Liga zurückkehren wird oder wahrscheinlich werden wir. Und das ist eine, finde ich, gute Nachricht. Das ist eine Mannschaft, die man, glaube ich, oder ein Club, der dritten Liga insgesamt absolut gut tut. In der Regionalliga West, wie sieht es da Stand heute aus? Tabellenführer ist Fortuna Köln. 4 Spieltage vor Ende, hat ein Spiel mehr als der Verfolger Rot-Weiß Oberhausen, hat aber auch hier 6 Punkte Vorsprung. Also momentan deutet viel darauf hin, dass Fortuna Köln zurückkommt. Und das ist auch ein Club, wo ich sagen muss, würde der dritten Liga gut tun. Ehrlicherweise aber auch Rot-Weiß Oberhausen als Verfolger, das ist auch so ein Standort, der eine gewisse Tradition, eine gewisse Fanpräsenz mitbringen würde. Auch etwas. Also da auch, wo wir sagen können, ich glaube, egal wer da von den beiden hochgehen sollte, das wäre eine Bereicherung für die dritte Liga. In der Regionalliga Südwest hat sich so ein bisschen was verändert an der Tabellenspitze. Ganz, ganz lange vorne war die SGV Freiberg. Die sind jetzt wirklich jetzt nicht der große Club. Das wäre ein Exot gewesen, der da hochkommt. Die haben ihre Pole Position aber verloren mittlerweile, sind nur noch auf Tabellenplatz 2, haben einen Rückstand von 3 Punkte auf alte Bekannte von uns, auf die SG Sonnenhof Groß Asbach, die als Aufsteiger aus der 5. Liga jetzt Tabellenführer in der 4. Liga sind. Das würde bedeuten, dass 60 München nächstes Jahr zweimal nach Groß Asbach fährt. Einmal zur Zweitvertretung des VfB Stuttgart und einmal zur SG Sonnenhof.
Da kennst du
Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Ich bin bei beidem nicht so happy.
Ist Groß Asbach nicht der Club von Andrea Berg?
Natürlich.
Schon, oder?
Ja.
Meinst du, aber wenn man mal guckt, immer Andrea Berg-Konzerte machst, dann ist es schon cool, gell?
Ja, es ist ja auch ein schönes Fleckchen Erde dort. Ich oute
mich jetzt als Schlagerfan.
Ja.
Ich weiß
willst du die Andrea mal einladen zum Andrea Bergfest?
Ich glaube, das macht sie nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber da muss ich sagen, da wären wir die auf Rang 3 und 4 platzierten Teams, die halt einfach,
ja,
sind abgeschlagen. Ja, ja. Das ist der FC Homburg und das ist der FSV Frankfurt. Das wären ja beides so Teams, wo ich sage, so, ja, das noch ein Tick mehr. Aber gut, man kann sich's ja nicht aussuchen.
Nee.
So, haben wir noch eine Liga vergessen? Nein.
Nein.
Das ist jetzt der Blick in die Regionalliga, aber da kann sich, wie gesagt, ja auch noch ein bisschen was tun. Vollkommen irre übrigens, was ja in der 2. Liga abgeht. Die halbe Liga kann absteigen. Der Tabellenletzte, das ist momentan Preußen Münster, hat 28 Punkte und der hat sich ein bisschen entzerrt auf Rang 13. Magdeburg hat gerade mal 5 Punkte mehr. Und das geht dann ehrlicherweise hoch. Ja, nehmen wir mal tatsächlich Platz 10 noch mit der VfL Bochum auf Rang 10, hat 36 Punkte. Das sind 8 Punkte Vorsprung. Das ist jetzt, also die halbe Liga kann absteigen. Wenn wir mal nach unten durchgehen, wer da jetzt eine Verlosung ist, nehmen wir mal ab Platz 10 den VfL Bochum. Dann haben wir Bochum, Dresden, Kiel, Magdeburg, Fürth, Bielefeld, Braunschweig, Düsseldorf, Münster. Da ist jetzt kein einziger Kleiner dabei.
Nö.
Also, ich glaube, es lohnt sich jetzt in den nächsten, an den letzten 4 Spieltagen auch nochmal hier so ein bisschen das Auge schon Richtung 2. Liga zu werfen. Wer da in der Verlosung ist, nächstes Jahr nach Giesing zu kommen. Also, leichter wird's nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
So, damit, glaube ich, können wir den Deckel auf unsere kleine Frühstücksepisode drauf machen, Anja. Ich habe keine Shortcut heute.
Macht ja auch nichts. Braucht's ja nicht immer.
Dann bedanke ich mich fürs Einschalten einmal mehr hier beim Stammtisch, der jetzt wieder voll besetzt ist. Anja ist zurück, das ist die gute Nachricht. Eine gewisse Spannung im Löwenkosmos ist trotz, ja, eigentlich beendeter 3. Liga auch da. Der Löwe liefert uns Gott sei Dank konstant weiterhin Themen, dass wir über ihn philosophieren können und nicht vergessen im Toto-Pokalfinale. Da gibt es jetzt ab sofort ja Tickets für das Spiel in Würzburg. Also da bitte die Kurve voll machen und 60 zum Titel brüllen und endgültig das DFB-Pokal-Ticket lösen. Dann verbleiben wir eigentlich, ja, wie immer, mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Sagen, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.